Also, ihr vier Kinder, ne? Und ja, Maxim war, glaube ich, zwischendurch unterwegs. Ne, wart ihr für die ganze Zeit hier? Das ist wow. Ja, ihr seid ja richtig heftig gut drauf. Und jetzt dürft ihr in die Kinderstunde. Na, zusammen mit Peter und mit Maggie und ich glaube Rita. Das wird bestimmt richtig gut. Genau, also das ist schon, wir hatten ja vor ein paar Jahren, oder wann war das? Oder waren die Kinder ja nur alle am Rumrennen und am Durchdrehen und jetzt schaffen die fast die ganze Zeit zu sitzen. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich richtig gut. Ich muss jetzt mein Predigt-Ding aufbauen und Ansagen-Ding. Ich brauche das. So, Leonard, du darfst mit Mama jetzt spielen, ne? Genau. Also, es gibt einen wichtigen Termin, den alle sich aufschreiben sollten. Also, das ist der 13. April, der ist nämlich der Hochzeitstag meiner Frau und mir. Aber, aber wir machen da auch unser Treffen vormittags. Wir nennen das Treffen. Wie haben wir das genannt? Wer wir sind, treffen. Wir wollen da für alle, die irgendwie interessiert sind, an der Gemeinde oder alle, die schon länger hier hinkommen, da wollen wir die Zeit nutzen und einfach nochmal so ein bisschen erzählen aus der Vergangenheit über die Gegenwart und was wir so für die Zukunft spüren und fühlen, ne? Und das wird am 13. sein. Ich denke, wir starten um 10. Wäre vielleicht gut, wenn ihr euch bei mir meldet. Also wir bestellen dann vielleicht irgendwie Pizza oder so. Na? Also bitte meldet euch mich bei mir ab und es gibt bestimmt auch Pizza, wie heißt das, keine Weizenpizza, für die eher glutenfreie Pizza oder so. Keine Ahnung, oder Pasta könnt ihr bestellen mit was anderem. Aber dass wir uns hier keinen großen Stress machen. Also es wird so circa, schätze ich, 4 Stunden insgesamt dauern. Ne? Also dass man einfach da die Zeit hat, darüber zu sprechen. Und notiert euch den Termin mal. Das wird sicherlich ziemlich gut werden und spannend. Also bei ein paar Punkten wissen wir selbst noch nicht, was. Aber ich glaube, Gott wird das schon irgendwie hinkriegen. Genau, vor 2 Wochen habe ich ja über Gemeinde, Firma oder Familie gesprochen. Ne, und da ging es darum, soll Gemeinde eher diese süße, liebe Family sein, wo alles super ist, ne? Oder ist die Gemeinde eher eine gut funktionierendes Unternehmen, in dem ein Plan gibt und in dem wir alle richtig fleißig sein müssen und in dem der Chef Dinge beurteilt? Und nach einem Hin und Her haben wir uns da in der Bibel angeguckt, was in der Bibel Familie ist. Man wurde ja festgestellt, erstmal so easy ist es gar nicht in der Bibel Familie zu finden, ne? Weil zumindest es gibt noch mal, wenn man Familien findet im Alten Testament, will man eigentlich so eine Familie nicht haben, weil da sind ganz viele kaputte Familien oder so ein Papa Abraham, der seine Frau weggibt an den anderen König und so. Also es ist jetzt nicht so, dass so Familie, wie wir die heute kennen, so das Optimale, dass wir das eins zu eins in der Bibel finden. Ich habe auch gesagt, dass ich Familie, wie wir heute kennen, eigentlich cool finde. So Liebesheirat und Kinder und enge Beziehungen, das ist jetzt nichts Schlechtes. Nicht, dass das hängen bleibt. Aber wir haben dann uns geforscht und festgestellt, wow, in der Bibel, im Neuen Testament spricht man dann von dem Haus, ne? Also es gab das Haus, da habe ich so ein bisschen aus der Antike erzählt, wie das Ganze funktioniert hat. Und eigentlich ist die Familie, wie die im Neuen Testament dargestellt wird, und wenn Gott seine Gemeinde mit Familie vergleicht oder mit diesem Oikos vergleicht, eine Mischung zwischen dem, zwischen Familie, wie wir uns heute haben, und auch ein Stück weit zwischen einer Firma. Ne? Also es gibt beides da drinne halt. Ne? Also damals war das so, dass jedes Haus war für sich selbst verantwortlich, war eine eigene Wirtschaftseinheit und man hat gemeinsam für ein gemeinsames Ziel gearbeitet. Ne? Und so ist das, wenn Jesus und Paulus von dem Haus sprechen, dann haben sie dieses Haus vor Augen. Die haben nicht diese kuschelige Teddybären, Familie auf dem Sofa vor Augen, sondern sie haben ein Haus vor Augen, eine Familie, ein Vater, Gott, ein Paten sozusagen und eine Family mit allen gemeinsam, die ein gemeinsames Ziel haben. Das ist nicht so ein Chillen, ne? Es ist auch Chillen, ne? Weil eine Familie auch im alten Rom sehr viel gefeiert hat und in der Antike. Genau. Und gibt es zwei Fragen, die dann immer auftauchen im menschlichen Herzen. Über die sprach ich zum Schluss: Wer bin ich und was ist meine Aufgabe im Leben? Das sind so zwei Fragen, philosophische Fragen. Es gibt dann Bücher von Philosophen, die schreiben: Wer bin ich? Oder es gibt ganz viele Ratgeber: Was, wofür lebe ich? Wie kriege ich mein Leben hin? Ne? Und wenn man je älter man wird, desto schlimmer. Ist es so, habe ich, wenn man irgendwie 40 ist, war ich ein bisschen verzweifelt, dachte, boah, habe ich schon so viele Jahre gelebt, habe ich mein Potenzial überhaupt ausgeschöpft? Ne? Und diese zwei Fragen treiben uns ja umher. Ne? Wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Und was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Und das war so, dass das in der Antike und das Haus diese Aufgabe, die Familien diese beiden Fragen beantwortet haben. In der Neuzeit hat sich das getrennt. Die eine Frage, also in der Gesellschaft, die eine Frage beantwortet man eigentlich in der Family: Wer bin ich? Du gehörst zu dieser Familie, du bist ein junges Mädchen, hast eine Nase, ne? Du hast Dinge von deinen Eltern geerbt, Eigenschaften, gute, schlechte, Optik. Und das andere wurde rausverlagert in die Welt. Ne? Ausbildung, Kindergarten, Schule. Überall, man bereitet dich vor, dass du weißt, was du machen musst, wer du bist, was du leisten kannst. Man macht Tests, Disk-Tests, Persönlichkeitstests, Gabentests, alle möglichen Tests, damit ich genau das optimale, möglich maximale Potenzial meines Lebens erreiche. Genau, sowas war früher nicht. Und wenn die Bibel von Familie redet und vom Haus redet, dann meint sie, dass das, diese beiden Antworten eigentlich zusammen in einem Raum beantwortet werden, in einer Atmosphäre der Liebe. Genau. Und das ist etwas, wenn wir über Gemeinde als Familie sprechen, und wenn man die Bibelstellen sich rausguckt, wo dieses Wort Oikos, Ökonomie sogar, kommt ja davon von diesem Wort, drinsteckt, dann stellt man fest, dass es mehr als einfach nur kuscheln, aber es ist auf jeden Fall auch kuscheln, okay? Und das ist einfach Zusammensein, Familie, und ich bekomme die Antwort in dieser Familie: Wer bin ich und wofür bin ich da? Und Gemeinde ist sicherlich auch ein Ort, wo wir das leben können und wollen, diese Art von Familie. Ne? Natürlich eigene Family ist auch sehr, sehr wichtig. Und die beiden Fragen werden sehr oft durch Mama und Papa im Leben beantwortet. Ne? Aber soweit ganz gut. Man könnte sich nun... Ich habe mir dann einfach gedacht, okay, aber diese Fragen kann man sich auch natürlich in anderen Kursen auch stellen und beantworten. Ne? Also ist ja nicht nur unbedingt Gemeinde dafür notwendig, kann man was anderes auch finden. Daher wollte ich heute noch einen Schritt weiter gehen und mir die Frage stellen: Was macht diese christliche Familiengemeinde so unverzichtbar und attraktiv? Ne? Warum ist es... besser oder warum ist es gut, ein Teil einer Gemeinde zu sein, Teil einer Christenfamilie zu sein, die größer ist als mein Fußballverein oder als mein Persönlichkeitstraining-Club. Na, es gibt ja so alle möglichen Sachen oder mein Yoga oder was auch immer. Da findet man ja auch zu sich selbst, da findet man seine Mitte und ne, ihr wisst schon. Ich meine das jetzt nicht nur... aber warum sollte ich Teil dieser christlichen Familie sein? Vor allem diese beiden Fragen kriege ich auch woanders beantwortet. Also ne, das ist jetzt nicht so, damit sage ich irgendwie so, die letzte Predigt war ganz nett, aber das ist nicht die Substanz. Also man kann da die Antworten auch woanders finden. Aber, und ja, warum lohnt sich sein Leben, in diese Familie zu investieren, in den Oikos zu investieren? Ja. und sein eigenes Leben zu verlieren. So wie Jesus in Matthäus 16,25 sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ne, und wenn wir die Bibel studieren, gibt es ja eine Menge Statements, wo es irgendwie darum geht, hey, mein Leben, meine Vorstellung, das, was ich haben werde, gebe das auf, damit ich etwas Neues bekomme. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo sowas geschieht. Aber zunächst so zur Einleitung, mich bewegen ein paar Dinge momentan, ergibt sich so, weil ich habe jetzt innerhalb von 2 Wochen 2 von solchen Fällen gekriegt, in den letzten Jahren sind das schon 5. Es sind überwiegend Leute, die ich kenne, junge Paare, die geheiratet haben und jetzt sich scheiden lassen oder kurz vor einer Scheidung stehen. Und das sind alles Christen. Ne? Also das ist etwas, was mich so ein bisschen bewegt, und ich will an diesem Beispiel einfach vielleicht uns noch näher an das Thema ranführen, was der Unterschied ist zwischen normale Beziehung, normale Verein, normale Verbindung und zwischen dem, was Gott uns mit der Gemeinde gibt. Ne, und es scheitern auch Business-Partnerschaften, es scheitern Gemeinden, es scheitern so viele Dinge, wo man eigentlich von außen vorher hätte sagen können, never ever. Also das gehört richtig zusammen, das passt zusammen. Ich habe bei 2 dieser Hochzeiten, bei einer habe ich nur gepredigt, bei anderen habe ich gepredigt und getraut. Und das sind so wirklich verliebte Pärchen gewesen. Ne? Und wo ich sogar, kennt ihr das, wenn ihr so verliebte Leute seht und dann denkt ihr, boah, hat man so ein bisschen neidisches Gefühl, wow, ich bin nicht mehr so verliebt oder boah, ich war noch nie so verliebt, weil die so heftig verliebt sind. Ne, sowas gibt's. Ne, und man denkt, wow, das ist ja richtig verliebt. Und das waren also viele von denen, die, wo das, also 2 Paare, die ich da ganz gut kenne eigentlich auch, die sind an dieses Limit gekommen, ne, dass ihre Ehe jetzt, eine ist schon geschieden, die andere steht also ziemlich am Ende. Und ja, die waren voll verknallt. Jeder hätte sagen können, die kennen, ein Pärchen kennt sich seit der Teenie-Zeit. Ne, die sind, ihre Liebe war ähnlich und intensiv, das war richtig Hammer. Ne, und dann, sie war hübsch, er war erfolgreich oder ist erfolgreich. Ne, und trotzdem scheitert sowas. Ne? Diese menschliche Liebe, und ich meine, habe ich was falsch gesagt? Ich meine, die beiden, die sitzen da und lachen sich kaputt. Okay, ich bin jetzt ein bisschen neidisch auf euer Lachen, weil ich nicht weiß, okay. Diese leidenschaftliche Liebe, diese totale Hingabe kippt plötzlich und Anklage kommt, Verurteilung kommt. Ne, ich weiß nicht, ob jemand schon von euch zusammen war mit Menschen, die sich geschieden haben in einem Raum. Was für eine Atmosphäre, es ist eine eklige Atmosphäre von Verachtung, Hass, die in der Luft ist. Ne, und vorher war das eine extrem super coole Atmosphäre. Wenn man in der Nähe dieser Leute war vor 10 Jahren, dachte man, boah, das will ich auch haben. Und ich dachte, boah, ich bin 2 Jahre verheiratet mit meiner Frau, warum habe ich das nicht mehr, was die haben? Ne? Und das ist so, wow. Ne? Und das ist irgendwie richtig schön. Ne? Und eigentlich sollte ja auch in der Gemeinde so eine gute, tolle Atmosphäre sein, wenn man so eine Liebe und eine Hingabe, dass man zusammen sein will. Ne, ich meine, auch die größten Liebesromanzen der Welt scheitern. Wie hieß er? Charles und Diana. Das war eine der tollsten Hochzeiten des Jahrhunderts. Ist gescheitert. Jetzt ist sogar Thomas Gottschalk. Wie heißt seine Frau? Wer weiß das? Mit Thea, genau, war jetzt auch. Auch viele, viele Jahre verheiratet. Jogi Löw. Helene Fischer. Und Silbereisen, ne? Ich meine, das sind alles Dinge, die werden gefeiert. Ne? Die wurden alle dahingestellt und so, boah, das ist die Ehe. Ich meine, die Schlager, Peter kennt sich da ein bisschen aus. Nein, es gibt auch, aber für die Jungen kennt ihr, wie heißt der? Selena Gomez. Und, wie heißt der Typ? Jetzt kommt, wer kennt, wer? Justin Bieber. Die waren ja auch voll zusammen, ne? Und ey, die ganze, seit diesen diese ganzen Fernsehsender überall, da ist ja total die Liebe und total die Leidenschaft zwischen denen gewesen. Ne? Und auch das scheitert. Ne? Diese menschliche Liebe, diese menschliche Power, bam, ne? Die da mit dahinter steckt. Und um uns nochmal diesem Sachverhalt zu nähern, möchte ich mit euch Epheser 2, 14 lesen, das ist der Bibelstelle, an der wir uns ein bisschen abarbeiten werden, oder wo ein Schlüssel für das Ganze ist. Wir werden uns hier auf verschiedene Art und Weisen angucken, durch ein paar Zitate und durch ein paar Gedanken. Denn er ist unser Friede, also Jesus, der uns aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan und zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, dem Fernen und dem Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in seinem Geist. Wenn man 19 weiterlegt, dann steht es ja nochmal, dass wir, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge oder Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger und Heilige und Gottes Hausgenossen. Und da steht wieder Oikos, Familie. Also, ne, da könnte man reinschreiben, so seid ihr Gottes Familie. Ne, und in dieser Bibelstelle geht es eigentlich, Paulus erklärt, es ist etwas Neues entstanden durch Jesus und das ist die Gemeinde. Und die Gemeinde besteht, und das war das Revolutionäre, sowohl für die Römer als auch für die Juden oder für die Griechen, die Heiden, nennt man Paulus die, war, dass plötzlich beide, sowohl die Römer und die Griechen als auch die Juden, Bock aufeinander hatten. Und vorher war das no way. Also wer die Juden kennt und wer die Juden damals kannte, für die Römer war das die schlimmste Strafe, nach Palästina als Soldat oder Gouverneur oder Senator versetzt zu werden. Ne, Josephus und auch andere römische Schreiber schreiben, hey, alles ist nett, du kannst mich nach Ägypten ins schlimmste Ecke stecken, bitte nicht nach Jerusalem. Weil dieses störrische, aufmüpfige, rebellische Volk, da hast du nur Stress. Ne, also die Römer hatten keinen Bock auf die Juden. Ne, und das war jetzt keine Liebesbeziehung. Die Juden wiederum, für die war das das Schlimmste, wenn ein Römer ihr Haus betritt, weil dann war ihr Haus unrein, weil das war ja ein Heide. Für die gab es überhaupt keine Möglichkeit, mit den Römern in Kontakt zu treten. So, ne? Deswegen war ja Petrus so geschockt, als Gott ihm sagte, geh zu Cornelius, da wird einer kommen. Und dann musste er erst mal sehen, musste ihm Gott erst mal einen Traum geben, er musste Dinge sehen, damit er sagt, jo, ich gehe los und ich gehe in das römische Haus hinein. Das war jetzt nicht so easy, wir lesen das so locker weg, aber das war eine richtig krasse Geschichte, da war eine richtige Feindschaft, da war eine richtige Abneigung gegenüber denen. Und dann sagt Paulus, aber boah, da passiert etwas, da passiert ein Event, dass Jesus, dadurch, dass er sein Leben gab, dadurch, dass er sein Blut vergossen hat, ne, dass er am Kreuz gestorben hat, diese Feindschaft, die da war, die natürlich da ist, der nimmt sie weg. Ne, die verschwindet, die Feindschaft zwischen Römern und die Juden. Und plötzlich können sie zusammenkommen. Plötzlich können die Gemeinschaft haben, plötzlich können die Abendmahl feiern, plötzlich können die gemeinsam sein. Ne, das war vorher nicht möglich. Ne, das war ziemlich verrückt. Auch seit dem ersten Buch Mose, wissen wir nach dem Sündenfall, gibt es auch Spannung zwischen Mann und Frau. Ne, kennt vielleicht den Bibelvers, dass die in 1. Mose 3, und zu Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Also die Frau will mit ihrem Mann zusammen sein, ne, sie will über alles mit ihm reden, ne, kennt ihr das? Sie will Zeit mit ihm verbringen, die Frau verlangt es, mit uns zusammen zu sein, ne, so. Ich versuche das mal so zu übersetzen, wie erleben wir das? Der Mann wiederum ist so ein Typ, herrschen, im klassischen Sinne ist ja so, ja, du hörst ein Problem, es gibt ein Problem in der Beziehung oder die Frau hat ein Problem, der Mann setzt sich hin und er hat die Situation im Griff. Ne, die Frau will ja gar nicht
dass er die im Griff hat. Sie will einfach nur, er hat ein Verlangen, ihr Herz auszuschütten. Der Mann erlebt, und das erlebe ich auch zwischen mir und meiner Frau, dass dann man an einen Crash kommt. Der Mann wiederum sagt, setz dich hin und klärt die Sache. Sagt, Schatz, wenn du das machst und das machst und das machst, also er herrscht, er managt das, er verwaltet das ab, übernimmt Verantwortung, ne? Also in sehr vielen Beziehungen ist das so, und regelt er das, und die Frau, und dann bleiben Spannungen da drin. Ne? Und auch da erlebt man dann, vielleicht sind das ja solche Spannungen, die dann dazu führen, dass Pärchen, die sich total geliebt haben, die sich total super gut fanden, die Christen sind, wo die Dinge scheitern. Na? Und dann man sich fragt, hey, wie kann das sein? Na? Und scheitern ist eine Sache. Nee, es gibt Vergebung und es gibt Jesus. Und auch für Leute, die gescheitert sind, gibt es Vergebung und gibt es Jesus. Also nicht, dass es gibt ein Leben auch danach. Ne? Also es ist, Jesus ist jemand, der das heilen kann und wiederherstellen kann und dann diese Dinge leben kann. Ne? Und in der Bibelstelle haben wir auch gelesen, dass Jesus der ist, der kommt und uns beziehungsfähig macht. Der stellt wieder diese Beziehungen wieder her. Er wird zum Frieden, zu unserem Frieden. Durch seinen Tod schafft er die Last und alles Alte weg. Und auch diese Last, dass wir alles richtig machen müssen. Wir haben gelesen im Text, da steht geschrieben, dass er hat hinweggetan die Satzungen und die Gesetze. Ne, und das war ja das, dass eine Beziehung nur gut funktioniert zwischen Gott und ihm und zwischeneinander, wenn wir alles richtig machen können. Ne, es gibt ja Beziehungen, wenn du eine Sache falsch machst, dann hast du Stress. Du kannst alles richtig machen, alles. Alles. Du kannst, weiß ich nicht, putzen, machen, Geschenke schenken, und dann machst du eine Sache falsch und game over. Da kriegst du richtig Ärger. Und das hat, steht geschrieben, Jesus hat all diese Besatzung, all diesen Druck, all diese Erwartungen, all diese Vorstellungen, die da waren, hat er hinweggetan. Er hat sie rausgenommen. Und er öffnet allen Seiten, ne, den Griechen, den Römern, Mann und Frau, seine Tür ins Vaterhaus und sagt, hey, es ist möglich, dass wir in Frieden leben. Es ist möglich, dass wir Versöhnung haben. Es ist möglich, dass Frauen Männer lieben, dass Männer Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Dass sie ihr Leben aufgeben, dass sie alles hingeben, um auf ihre Frau zum Beispiel zu warten, ne, für sie da zu sein. Das ist so crazy. Wenn ein Mann wirklich das so lebt, was Christus für die Gemeinde getan hat. Ne, wenn man sich Gemeinde anguckt, wir sind nicht alle in dem besten Zustand. Ne? Und Jesus, er duldet das. Er liebt uns. Hosea. Eine Prostituierte, er liebt sie, er duldet sie. Damit zeigt Gott, was für eine heftige und krasse Liebe er für Menschen hat. Und das ist für uns Männer ein ziemlicher harter Tobak, dass er gleiche Erwartung hat an uns, dass wir unsere Ehefrauen genauso lieben sollen, so wie Christus die Gemeinde liebt. Und jemand, und jetzt wird es ein bisschen brenzlig vielleicht für einige von uns, weil kommen vielleicht alte Dinge vor, wir haben ja das früher auch gelesen. Kennt ihr vielleicht Gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer? Wer hat das schon mal durchgelesen? Ein paar Leute, ne? Es riecht nach Kaffee. Ich will Kaffee. Das ist richtig, wie nennt man das? Folter. Oh oh. Was? Ja, ich habe ungefähr alle seine Werke von Dietrich Bonhoeffer. Habe ich zum Geburtstag, genau. Aber dieses Buch natürlich auch, ne? Und der geht auch auf diese Bibelstelle ein. Also wer das lesen, nachlesen will, das ist die in der Originalausgabe Seite 20. Zum Zweiten, vorher sagte er was anderes, ein Christ kommt zum anderen nur durch Jesus Christus. Unter den Menschen ist Streit, er aber ist unser Frieden. Sagt Paulus von Jesus Christus, indem er die alte zerrissene Menschheit eins geworden ist. Ohne Christus ist Unfriede zwischen Gott und den Menschen und zwischen Mensch und Mensch. Christus ist der Mittler geworden und hat Frieden gemacht mit Gott unter den Menschen. Ohne Christus kannten wir Gott nicht, konnten wir ihm nicht anrufen, nicht zu ihm kommen. Ohne Christus aber kannten wir auch den Bruder nicht und könnten nicht zu ihm kommen. Der Weg ist versperrt durch das eigene Ich. Christus hat den Weg zu Gott und zum Bruder freigemacht. Nun können Christen miteinander Frieden leben, sie können einander lieben und dienen und sie können eins werden. Aber sie können auch fortan nur durch Jesus Christus hindurch. Also nur durch Jesus. Nur in Jesus Christus sind wir eins. Nur durch ihn sind wir miteinander verbunden. Er bleibt in Ewigkeit der einzige Mittler. Das ist das, was auch in Epheser steht, anders ausgedrückt. Jesus ist der Part, der uns befähigt, eine Beziehung zu leben und diese Spannungen und alles andere auszuhalten. Als Grundlage jeder erfolgreichen und bleibenden Gemeinschaft ist Christus. Wenn uns irgendetwas anderes antreibt, ob in Gemeinde oder in Beziehungen, die wir Gott weihen, dann scheitern wir. Bonhoeffer sagt sogar, dann lässt uns Gott scheitern. Gott lässt zu, dass wir scheitern, wenn wir andere Antriebskräfte benutzen, um christliche Gemeinschaft zu leben. Der lässt das zu, dass das vergeht. Denn wenn es unsere Fähigkeiten, Talenten, Sympathien sind, dann wird es, sobald Ablehnung, eine andere Meinung, erstes gemeinsame Versagen kommt, Feindschaft entstehen. Wie entsteht Feindschaft? Feindschaft entsteht ja meistens zwischen Menschen, die sich kannten. Also Feindschaft entsteht ja nicht, also wenn ich jemand auf der Straße sehe, ist er nicht mein Feind. Sondern man hat zusammen was gemacht. Und dann kommt es zum Konflikt. Dann hat jemand eine andere Meinung oder dann wird man beleidigt. Es können die schlimmsten Dinge passieren und es entsteht etwas in uns drinnen. Und Feindschaft entsteht, Distanz entsteht. Die Gemeinschaft, diese verschworene Gruppe, wo man dachte, bis dass der Tod uns scheidet, zerbricht. Und ich habe diese Ehebeispiele gebracht, weil die wirklich, also das ist ja mit das Krasseste, was es gibt. Es gibt Hochzeiten, also ich mag Hochzeiten, weil das ist wirklich schön ist, weil da kommen Menschen zusammen, es ist eine super positive Atmosphäre, wenn das eine normale, gesunde Hochzeit ist. Es gibt auch Hochzeiten, Aber wenn alles gut läuft, gerade in unserer Zeit, ich meine, dann gibt es so die fashischsten Bilder auf Instagram und auf Facebook. Heute machen die auch richtige Fotoshootings 2-3 Monate später. Also diese ganze Prozedur dieses Heiratens ist ein richtiges, cooles Ereignis, was sehr, sehr viele schöne Gefühle in uns weckt. Aber sobald etwas hineinkommt, wo wir Feinde werden, scheitert es. Und Jesu Aufruf ist ja, liebt eure Feinde. Haltet aus mit euren Feinden. Und das ist eine Sache, die ganz klar steht. Und die menschliche Liebe, die menschliche Gemeinschaft scheitert daran, diesen Anspruch zu erfüllen, sobald einer eine andere Meinung hat, als die ich habe. Und klar, man kann lernen, mit Kleinigkeiten umzugehen. Man lernt, sagt, okay, ist ja okay, ist halt meine Frau so, egal. Aber irgendwann kann es ein Punkt kommen, und das ist so crazy, und das verstehe ich so überhaupt nicht, dass bei den Leuten, weil die wirklich sich so sehr liebten, dann solche Dinge passieren. Und ich möchte jetzt dann weiter noch ein bisschen was von Bonhoeffer vorlesen, Seite 26 und 27, weil er erklärt das ziemlich gut in dem Buch über Gemeinschaft, was das Hauptproblem ist. Und für alle, für die das dann irgendwie so, dann irgendwie zu hart wird, am Ende der Predigt gibt es auch nochmal eine Auflösung. Also es gibt Hoffnung, dass es nicht so hart bleiben muss. Ich kenne ja so, wenn man so ein paar Bibelverse liest, wer Mutter und Vater mehr liebt als mich, und dann gehen bei uns die Schotten dicht. Aber es gibt eine es gibt eine Auflösung. Genau. Deswegen habt bitte Geduld. Weil Jesus kriegt es hin. Bei Jesus ist es nicht entweder oder, sondern bei Jesus ist es ein und. Ihm lieben und Bruder und Vater und Schwester lieben. Es ist mit der christlichen Gemeinschaft wie mit den wie der Christ sich nicht dauernd den Puls seines geistlichen Lebens, nein, okay, das war doch hier unten, seht ihr, ich habe nicht den Start gemacht, weil christliche Gemeinschaft allein auf Jesus Christus begründet ist, darum ist sie eine pneumatische, Bonhoeffer Theologe, eine geistliche und nicht eine psychische Wirklichkeit. Sie unterscheidet sich darin von allen anderen Gemeinschaften schlechthin. Pneumatisch, gleich geistlich, nennt die Heilige Schrift, was allein der Heilige Geist schafft, der uns Jesus Christus als den Herrn und Heiland ins Herz gibt. Psychisch, gleich seelisch, nennt die Schrift, was aus der natürlichen Trieben, Kräften, Anlagen und der menschlichen Seele kommt. Na? Also das, was die Liebe, die von Gott kommt, das, was Gott durch den Heiligen Geist in uns schafft, ist geistlich. Das, was aus unserem Verlangen kommt, das, was aus uns herauskommt, ist seelisch. Der Grund aller pneumatischen Wirklichkeit ist der klare, offenbarte Wort Gottes in Christus Jesus. Der Grund aller psychischen Wirklichkeit ist das dunkle, undurchsichtige Treiben und Verlangen der menschlichen Seele. Geistliche Gemeinschaft ist die Gemeinschaft der von Christus berufenen, seelische Gemeinschaft der frommen Seelen. In der geistlichen Gemeinschaft lebt die helle Liebe des brüderlichen Dienens, die Agape in der seelischen Gemeinschaft glüht, die dunkle Liebe des frommen Triebers. Dort ist geordneter brüderlicher Dienst, hier das ungeordnete Verlangen, dort die demütige Unterwerfung unter den Bruder, hier die demütig-hochmütige Unterwerfung des Bruders unter das eigene Verlangen. Und auch in der Beziehung, in der Liebe und überall ist dieses Muster da. Ne? Ich will, dass meine Frau das tut, was ich möchte. Klar, wenn vielleicht sitzen ja einige und sagen, nö, bei mir nicht. Kann sein, dass eure Ehe ziemlich von geistlich geprägt ist schon. Ne? Dass der Heilige Geist das schon durchdrungen hat und dass er sogar mehr eine geistliche Gemeinschaft hat als eine seelische Gemeinschaft. Vielleicht wird der Gegensatz zwischen geistlicher und seelischer Wirklichkeit am deutlichsten durch folgende Beobachtung. Innerhalb der geistlichen Gemeinschaft gibt es niemals und in keiner Weise ein unmittelbares Verhältnis eines anderen zum anderen. Also Bonhoeffer sagt was Krasses. Er sagt hier, in der geistlichen Gemeinschaft habe ich kein Verhältnis zu meiner Mutter. Okay? Oder zu meiner Frau. Unmittelbar, 1:1. Während in der seelischen Gemeinschaft ein tiefes, ursprüngliches seelisches Verlangen nach Gemeinschaft, nach unmittelbarer Berührung mit anderen menschlichen Seelen, sowie im Fleisch das Verlangen nach unmittelbarer Vereinigung mit anderen Fleisch lebt. Dies Begehren der menschlichen Seele sucht die völlige Verschmelzung von Ich und Du. Sei es, dass dies in der Vereinigung der Liebe, sei es nun, was doch dasselbe ist, dass in der Vergewaltigung des Anderes unter die eigene Macht und Einflusssphäre geschieht. Hier lebt der Seelenstarke sich aus und schafft sich Bewunderung, die Liebe oder die Frucht des Schwachen. Menschliche Bindung, Suggestion, Hörigkeit sind hier alles. Und im Zerrbild erscheint in der unmittelbaren Gemeinschaft der Seelen alles wieder, was der durch Christus vermittelnden Gemeinschaft ursprünglich und allein zu eigen ist. Also die seelische Gemeinschaft verlangt, an erster Stelle zu sein. Wenn man will, hallo, du musst mich lieben wegen mir, ne, weil ich so toll bin. Ne, das ist ein Verlangen. So. Ich will der Mittelpunkt sein. Ne. Es geht doch um mich. Und alles muss sich darunter beugen. Man will den anderen bei sich und in sich haben. Ne? Die geistliche Gemeinschaft, die Gemeinschaft, die wir Christen untereinander haben sollen, ist durch Christus. Da ist immer Jesus dazwischen. Bonhoeffer sagt an einer anderen Stelle, dass wir einander in Christus begegnen und dass der Christus in dem Bruder, ich brauche den Christus in dem Bruder oder in meiner Schwester, dass er mir dient, weil er viel stärker ist als der in mir ist. Ne? Der sagt, da wo man zusammenkommt, muss Jesus hinein. Bei den Hochzeitsansprachen, ne, ist sehr oft, man sagt das ja so schön, Ehe, einer und in der Mitte der Herr, ne, Jesus ist das Bindeglied, dann kommt das echte Leben und man hat den Herrn, dann stehen nur zwei Es da und der Herr ist weg. Aber das ist genau das, was man da braucht. Das ist genau das, was die Beziehung, das die Gemeinschaft, was die Ehe was eine Gemeinde bestehen lässt. Das ist der Herr in der Mitte. Das ist der Herr zwischen mir und zwischen meinem Bruder und zwischen meiner Schwester. Ebenso gibt es eine seelische Nächstenliebe. Sie ist zu den unerhörtesten Opfern fähig. Sie übertrifft die echte Christusliebe oft weit an brennender Hingabe und sichtbaren Erfolgen. Wow. Ich dachte, es gibt nichts Größeres als die Liebe zu Gott. Aber es gibt eine seelische Liebe, sagt Bonhoeffer, die kann viel, viel mehr für dich tun, als Jesus je getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr sowas erlebt habt. Und dass Leute so freundlich, so nett, sie werden alles für dich tun, damit es dir bloß gut geht und ihr Leben für dich geben. Sie redet die christliche Sprache mit überwältigender, zündender Beredsamkeit. Aber sie ist es, von der Apostel sagt, und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und lisse mein Leib verbrennen, das heißt, wenn ich die äußersten Taten der Liebe mit der äußersten Hingabe verbände und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Seelische Liebe liebt den anderen um sich selbst willen. Geistliche Liebe liebt den anderen um Christi willen. Na, und das ist schon ein bisschen hart, so, wenn man das so liest. Und man muss sich auch vorstellen, Bonhoeffer war in Zeit des Nationalsozialismus und das ist ja, war keine easy Geschichte. Ne? Und da zerbrachen viele Beziehungen, viele Dinge da dran, weil andere Dinge wichtiger wurden. Ne? Man musste ein Bekenntnis zu Hitler ablegen und nur wenige konnten bestehen. Für den war das Realität, Alltag, dass Gemeinschaft und Beziehung kaputt gingen. Ne, das war nichts Fernes. Ne, das ist jetzt keine irgendwie abstrakte Theorie, von der er redet. Ne? Und aber vielleicht, ja, vielleicht erleben wir das auch. Man erlebt Menschen, die tun alles für dich, die würden alles für dich auf den Kopf stellen, die geben ihr Leben für dich und dann, bam, vorbei. Die sind weg. Und Bonhoeffer sagt, ja, gut, dass sowas passiert, wenn ihr eine Gemeinde sein wollt. Also gibt's, wenn man sich das Ganze durchliest. Weil das kann nie eine wahre geistliche Gemeinschaft sein, weil Christus muss dazwischen sein. Christus, mein Dienst an dem Bruder, muss durch Jesus sein, muss durch Christus sein. Und jetzt noch ein letztes. Weil geistliche Liebe nicht begehrt, sondern dient, darum liebt sie den Feind wie den Bruder. Sie entspricht ja weder am Bruder noch am Feind, sondern an Christus und seinem Wort. Die Liebe zu meinem Nächsten entsteht nicht, weil ich Henrik toll finde oder Peter oder irgendjemand anderes, wenn wir Gemeinde sind, wenn wir dieser Familie, wenn wir dieser Oikos, diese geistliche Familie sein wollen, sondern die entspringt in Jesus. Ne, und das gefällt unserem natürlichen Ding nicht. Wir können das doch, ne, wir können das doch reißen, wir können doch lieben. Dann, wenn die Konflikte kommen, dann, wenn die Probleme kommen, dann scheitern wir da dran. Und Jesus ist der, der die Feindschaft hinweggetan hat. Da, wo wir Feinde werden, kann uns nur noch Christus als Grundlage dienen. Und das wird passieren. Das ist normal, dass wir in der Kirche, dass wir in Beziehungen Feinde werden zwischendurch. Das ist normal. Weil wir verschiedene Meinungen haben, weil wir uns dann anzoffen, weil der eine mal beleidigt ist, weil er einem mal nicht mal gut geht. So, und wenn unsere Beziehung, wenn unsere Gemeinde, wenn das, was wir durch Jesus hier bauen wollen, einfach nur auf Sympathie beruht, dann wird das scheitern. Ne? So wie Ehen scheitern. Ne? Und die sind ziemlich meistens heiß am Anfang. Da ist alles, was man sich vorstellt und wovon man träumt, dass es gut geht. Ne? Und deswegen brauchen wir Jesus. Ne? Deswegen brauchen wir den weisen Baumeister, mit dem wir das machen können. Na, und es gibt in Lukas 6, 46 dieses Gleichnis von dem weisen Baumeister, der
ja, dieses Haus baut. Und ich lese das mal vor. Also Lukas 6, 46 folgende. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Das ist wieder so Gott, ne, Jesus. Er ist so konsequent. Er sagt, du nennst mich Herr und tust nicht, was ich sage. Blödsinn. Finde ich nicht gut. Es geht gar nicht. Wenn du mich Herr nennst, dann tu bitte, was ich dir sage. Das war jetzt für jemanden, ich weiß nicht für wen. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, vielleicht für mich selbst. Okay, Heiliger Geist, das ist ein bisschen dangerous. Okay, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will für euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der sein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf einen Erdreich baute, ohne den Grund zu legen, und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein und der Zusammenbruch des Hauses war gewaltig. Na, ihr kennt das, alle, die ein bisschen länger Christen sind, kennen das aus der Kinderbibel, das ist so eine typische Geschichte, ne? Worauf baue ich was? Ne? Und hier ist, ich habe diese Version genommen, in Matthäus nach den Seligpreisungen gibt es eine andere. Ich habe diese Version aber genommen, weil hier steht, der 48, er gleicht einem Mann, der ein Haus baute und dazu tief grub, bis er auf Fels stößte. In der anderen Geschichte steht nicht drin, dass er gegraben hat. Ne, da steht, und er baut sein Haus auf einen Felsen. So, ne, und die Erde steht für unsere Seele, ne, wir sind ja aus Erde gemacht. Wir sind aus dem gemacht worden, wir sind aus dem, Gott nahm uns aus Staub und macht uns aus dem Erdreich. Die Erde wird sehr, sehr oft für den Menschen, steht für den Menschen. Und, also wir müssen nur durchgraben durch unsere seelischen, emotionellen Dinge, auf die wir geistliche Beziehung bauen wollen, auf die wir Gemeinde bauen wollen, und wir müssen auf den Felsen kommen. Nicht Sympathie, nicht emotionale Interessengemeinschaft oder Gemeinsamkeiten, Hobbys oder irgendetwas anderes darf der Grund für die Gemeinde sein, sondern es ist der Felsen, es ist Jesus Christus. Ne, keinen anderen Grund darf gelegt werden als der, der in Christus Jesus gelegt ist. Es ist eigentlich für jede geistliche Gemeinschaft, für die Ehe, für für Familie, ne, für die Gemeinde. Der Grund, wenn wir wollen, dass das besteht und wenn da ein Sturm kommt, und die Stürme sind unterschiedlich, ne, bis etwas zusammenbricht. Ne. Aber das, was es sein muss und das sein soll, ist, dass wir auf Felsen, auf Christus und in Christus gegründet sind. Weil das ist die einzige Chance, wie eine geistliche Gemeinschaft überleben und leben kann. Und die ist umkämpft. Es gibt nichts in dieser Welt, was den Teufel überwinden wird oder die Tore des Teufels überwinden werden, steht geschrieben. Ne? Sondern das ist die Gemeinde, der Leib Christi, die Gemeinschaft von Heiligen, die ihn überwindet. Und nicht ein einzelner Ranger, der sein eigenes Ding lebt. Ne? Sondern das ist die Gemeinde und die Gemeinschaft der Heiligen. Ich sage nicht diese einzige Gruppe, sondern es ist alle Heiligen, die Gemeinde in Bielefeld. Ja. Und ich will uns da ermutigen und ermahnen, dass wir da ein bisschen graben vielleicht und uns hinterfragen, ist mein Wunsch nach einer Gemeinde, ist mein Wunsch nach geistlicher Gemeinschaft, worauf ist er gegründet? Weil sonst wirst du oder ein jemand anders diesen Wunsch zerplatzen lassen. Wenn alle anderen in Christus sind und du vielleicht nicht, dann bist du das, der dann platzt und raus ist. Na? Und es gibt diesen inneren und dieser Widerspruch, der dann jetzt dann irgendwie auftaucht. Ist das andere dann schlecht? Na, ist diese Liebe, die Sympathie, die Freundschaft, die gemeinsamen Hobbys, ist das was Schlechtes? Nein, das ist ja nichts, das ist auf keinen Fall was Schlechtes. Aber die Dinge müssen geordnet sein. Die Dinge müssen in einer richtigen Ordnung sein. Und das ist für mich immer nicht easy, so das so schön zu formulieren. Es gibt so Lehrer, die können Dinge sehr gut erklären. Deswegen war ich froh, als ich in C.S. Lewis eine optimale Antwort für euch gefunden habe, wo ihr euer Herz aufgehen wird. Und das ist ein Buch, ein bisschen schwer zu lesen, aber wer das mal Lust hat, kann das lesen. Es geht um die Arten der Liebe. Zuneigung, Freundschaft, Eros und Agape. Ne, und er beschreibt, er gibt sehr viel Wertschätzung jeder Art der Liebe, weil jede Art der Liebe an sich auch was Schönes und was Gutes ist. Na, aber die Reihenfolge muss stimmen. Und wenn die Reihenfolge stimmt, hat Gott kein Problem, dass wir mit Patrick gemeinsame Hobbys haben, ne, und Fleisch lieben und Essen lieben oder andere Dinge mögen. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Oder dass man gemeinsam Musik mag. Oder ne, C.S. Lewis sagt an einer anderen Stelle in diesem Buch, ja, Freundschaft ist so, man braucht die eigentlich nicht, weil man kann ja auch ohne Freundschaft gut über die Runde kommen. Kameradschaft, man kann gemeinsam Dinge machen, man kann gemeinsam Sachen fertig machen, Krieg gewinnen, etwas machen. Aber Freundschaft, also diese normale menschliche Freundschaft, die ist so wie Kunst und Musik. Man kann ohne sie, aber es ist so schön, wenn man sie hat. Ne? Also Kunst und Musik, man kommt klar, aber wenn man einmal einen Zugang dazu kriegt und die wunderschöne Musik hört, so in der Oetker-Halle, die Philharmonie oder wie das ist, man spürt, da ist etwas, was schön ist. Und so ähnlich ist das auch mit Freundschaft. Also sehr, sehr wertschätzend, wenn er über die Dinge redet. Bonhoeffer ist da ein bisschen schärfer. Aber ich will uns das mal jetzt vorlesen, wie er vorschlägt, wie diese Hierarchie sein kann. Unsere Liebe beweist, aber auch in anderer Hinsicht wäre es voreilig gewesen, schon früher auf die Rivalität einzugehen. Der Anspruch auf Göttlichkeit, den unsere natürliche Liebe so gern erhebt, kann auch anders widerlegt werden. Also es ist total normal, dass wenn ich eine tolle Ehe habe oder eine super Freundschaft habe, dass ich jetzt in mir reagiert habe und sage, aber Paul, das ist viel zu hart, es ist doch super, Freundschaft ist toll, Beziehung ist toll, weil die natürliche Liebe will die Nummer eins sein. Die will, dass sie mehr gilt sogar als die Liebe zu Gott. Unsere Liebe beweist, dass sie unwürdig ist, die Stelle Gottes einzunehmen, indem sie ohne seine Hilfe nicht einmal in sich selbst bleiben und ihre Versprechungen halten kann. Schon um ihrer selbst willen muss sich die natürliche Liebe in ihren untergeordneten Rang fügen, wenn sie bleiben will, was sie sein möchte. Unter diesem Joch gewinnt sie ihre wahre Freiheit. Also die natürliche Liebe muss an den richtigen Ort wandern. Dann geht es ihr gut. Denn wo Gott in einem Menschenherz die Regierung übernimmt, da entlässt er manche der einheimischen Obrigkeiten ganz aus ihrem Dienst. Also wenn Jesus Herr in deinem Leben wird, dann gibt es Dinge in deinem Leben, die werden dann einsortiert oder die fliegen aus dem Leben raus. Viele aber lässt er in ihrem Amt. Also wenn wir Christen werden, verändert sich ja unser Leben nicht komplett. Also vieles bleibt ja noch irgendwie da, unsere Nase, unsere Vorlieben, vielleicht unser Ehepartner. Also es nicht alles muss verschwinden. Und so genauso auch die anderen Arten der Liebe als diese Agape-Liebe, als diese geistliche Liebe. Viele aber lässt er in ihrem Amt und indem er ihre Macht der Sein unterstellt, gibt er ihr zum ersten Mal eine feste Grundlage. Emerson, das ist so ein Schriftsteller, hat gesagt, wenn Halbgötter gehen, ziehen Götter ein. Also wenn Halbgötter, die natürliche Liebe, wenn die sich beugt, wenn sie gehen, dann kommt erst der wahre Gott. Das ist eine sehr zweifelhafte Maxime. Besser wäre, wenn Gott einzieht und nur dann könnten die Halbgötter bleiben. Wenn die Agape-Liebe bei uns hineinkommt, wenn die Agape-Liebe das ist, was unsere Beziehungen, was unsere Familien, was unsere Ehen, was unsere Gemeinde beeinflussen soll und antreiben soll und wenn Christus es ist, durch den wir das Ganze hier machen, dann hat das andere auch seinen Platz. Und das ist voll gut.
Dann, wenn Gott einzieht, können die Halbgötter bleiben. Sich selbst überlassen, lösen sie sich auf oder werden zu Dämonen. Und mal ganz ehrlich, ich habe sowas erlebt, dass die natürliche Liebe zu Dämonen werden kann. Dass Menschen, die dich natürlich am meisten geliebt haben, die dir am nächsten waren, die dir die größte Sympathien hatten, mit denen du am engsten zusammengegangen bist, dass diese Liebe zum schlimmsten Hass wurde, die mich am meisten verletzt hat. Also mich persönlich. Ne, die mir am nächsten waren, die ich mich am nächsten dran gelassen habe, die mich, die sich drehten und zu diesen Dämonen wurden. Ne, wo der Crash dann kam, wenn die Feindschaft dann kommt. Nur in Gottes Namen können sie in Schönheit und Geborgenheit ihre drei Zäckchen schwingen. Also C.S. Lewis hatte immer ein bisschen Humor, wie er die Sachen formuliert. Also nur wenn Gott da ist, nur wenn die Gottesliebe an erster Stelle ist, nur wenn das Geistliche, wenn Christus an erster Stelle liebt, kann diese andere Sympathie, kann die Freundschaft, kann mein Verlangen nach meiner Frau, mein Verlangen nach Beziehung, nach Nähe, nach Freundschaft, wird es sicher leben. Wenn aber mein Verlangen nach Freundschaft, mein Verlangen nach, dass meine Frau tut, was ich will oder der Mann tut, was er will, wenn das wichtiger ist als Christus, als meine und meine dienende christliche Haltung, also mein Herz gegenüber der Person, dann kommen Troubles. Dann wird es richtig schlimm. Dann kann es richtig schlimm werden. Und das, der kann da so in drei Sätzen Dinge so zuspitzen. Dafür bräuchte ich noch eine extra Predigt. Deswegen habe ich das mal reingebracht. Genau, und genau diese Halbgötter sind in unserem Leben, das sind Sympathien, unsere Lieben. Und wenn wir uns als Gemeinde diesen Halbgöttern beugen, na, wenn wir und die Gemeinde auf Freundschaft oder auf Sympathie bauen wollen, dann wird es irgendwann wieder einen Knall geben. Na? Wenn wir aber auf Christus bauen, wenn Jesus es ist, wenn unsere Haltung, unser Herz zuallererst auf Jesus schaut und sagt, Herr Jesus, ey, ich mag Eduard, aber ich will durch dich mit ihm meine Beziehung aufbauen. Dann wird es viel, viel besser. Ne, Bonhoeffer sagt an einer Stelle, was auch krass ist, wenn du einen Konflikt mit deinem Bruder hast, die beste Methode, ihn zu verändern, ist nicht, dass du zu ihm hingehst oder erwartest, dass er zu dir kommt, sondern geh zu Christus und bete. Rede mit ihm über den Bruder. Weil das, was der Bruder braucht, ist Christus und nicht deine tolle, sympathische Art. Und ich sage euch eins, vor 5 Jahren hätte ich das nicht sagen können, aber heute kann ich sagen, ich weiß aus Erfahrung, dass es stimmt. Es scheitert. Du kannst mit den besten Intentionen, du kannst mit den besten Wünschen, mit den demütigsten Herzen hinkommen und versuchen, Dinge zu korrigieren und das prallt gegen, das ist so wie, weiß ich nicht, ist so, wenn man Mehl gegen die Wand haut, kennt ihr diese Party so, das ist so diese bunten Sachen, ne? Das ist so, puh. Das ist, macht zwar ein bisschen Farbe, aber dann, wenn der Wind kommt, ist nichts da. Ne? Und ich will uns heute ermutigen, dass wir diesen Klebstoff und dieses Fundament, der Christus und dieser Klebstoff, die Agape-Liebe, wieder in unseren Ehen, aber auch in der Gemeinde an die erste Stelle stellen. Ne? Weil mich hat das wirklich sehr geschockt, zumindest von dem einen Pärchen, und ich werde euch nicht sagen, wer das ist, also fragt mich bitte auch nicht, das zu hören, weil das war so cool, weil die beide so Jesus geliebt haben oder lieben. Und dass sie an dem Punkt sind, wo die jetzt sind. Ein Punkt bei denen und auch bei den anderen, muss ich ehrlich sagen, ist, dass sie sehr wenig geistliche Gemeinschaft hatten mit anderen Leuten, na, in den letzten Jahren. Aber keine Ahnung, ich weiß, dass auch wenn man alleine ist, wenn wir auf Christus gegründet sind, dass das die sicherste Garantie ist dafür, dass unsere Gemeinschaft, unsere Ehen, unsere Gemeinde funktionieren wird. Na, das ist eine einfache Botschaft. Der Jesus. Es ist keine komplizierte Botschaft. Bringt Jesus in eure Beziehungen, bringt Jesus in eure Erwartungen,
in das, was ihr wollt, was geschehen soll, soll Jesus an erster Stelle sein. Ne? Nicht von Paul erwarten, nicht von Peter oder von Frieda, von Bianca, von Gerdi oder so. Nicht von dem Person erwarten, sondern von Christus erwarten. Ne? Dass Jesus diese Gemeinde bauen kann. Weil sonst kriegen wir Menschen, und vielleicht trägt das Charisma ein bisschen, aber dann werden immer wieder Menschen verletzt und enttäuscht und das scheitert, weil ja, es ist dazu verurteilt zu scheitern. Weil die Gemeinde, die christliche Gemeinschaft ist dazu bestimmt, dass Christus in der Mitte steht und dass die Beziehung und das durch Jesus gelebt wird. Und wenn das in der richtigen Reihenfolge ist, dann werden wir die besten Freundschaften haben, die es gibt. Na? Aber Nummer eins ist Jesus. Jesus ist der, der dazwischen ist, weil er die Feindschaft hinweggetan hat. Wir kriegen das nicht hin. Wir schaffen nicht, die Feindschaft zwischen uns zu zerstören. Vielleicht für eine Zeit lang, aber dann mache ich wieder was falsch und dann gibt es wieder Feindschaft. Na? Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass für den Klebstoff, die deine Liebe ist, die uns zusammenhält. Danke, dass du so einen genialen Plan hast, dass du dadurch, dass du am Kreuz gestorben hast, die Feindschaft hinweggenommen hast und dass du uns reingewaschen hast durch dein Blut, dass wir wieder Gemeinschaft haben können und dass in dir, Gott, möglich ist, dass die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Interessen Gemeinschaft haben können, dass sie Freunde werden können in dir, Jesus, dass sie Leben teilen können miteinander, Jesus. Danke, dass du so ein guter Gott bist und dass du eine Lösung hast, dass Beziehungen funktionieren. Jesus, und in aller Demut und mit Ehrfurcht komme ich vor dir und ich bitte dich, Herr, für meine Ehe, für Ehen, für jede Ehe in unserer Gemeinde, dass wir Christus an erste Stelle stellen, damit wir nicht diesen Schmerz erleben, wenn es passiert, dass Ehen scheitern, Jesus. Wir wollen dich an die erste Stelle stellen, Jesus. Ich will dich an die erste Stelle haben, Jesus. Und auch in der Gemeinde, in den Beziehungen zwischeneinander, Jesus, wollen wir, dass du der bist, der unsere Gemeinschaft stiftet. Und vergib uns da, wo wir das von anderen verlangt haben, wo unser Verlangen, wo unsere Götzen in unserem Herzen uns wichtiger waren als du, Jesus. Wir bekennen vor dir, Jesus, dass wir viele dieser Antriebe und Triebe in uns drinne haben, wo wir uns um uns selbst drehen, wo ich mich um mich selbst drehe, Jesus, anstatt auf dich zu schauen und meinen Bruder und meine Schwester durch dich zu sehen, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns praktisch zeigst in dieser Woche und auch in diesem Jahr, was es heißt, durch Christus die Beziehung zu führen. Na, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du Christus verherrlichst. In deinem Wort steht geschrieben, und er wird kommen und er wird Christus verherrlichen. Heiliger Geist, wir brauchen dich, dass du kommst und dass du dieses Werk tust. Dass in dem Haus deines Vaters, dass in diesem Oikos, in der Gemeinde, Jesus, deine Agape-Liebe herrscht, Christus in unserer Mitte ist. Diese schenkende, auf sich aufgebende Liebe vorherrscht. Und dass wir so gesinnt sind, wie Christus gesinnt war, einander gegenüber, Jesus. Danke für dein Wort, danke für die Klarheit und bitte erbarme dich über uns in unserer Schwachheit, wo wir es nicht tun können. Danke, Jesus. Amen.
Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meinen Schwächen, der Mittelpunkt in meinen Stärken, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meinen Stärken, ich gehöre dir. Königlich strahlt dein Licht. Königlich strahlt dein Licht. Du bist ewiglich. Du ewiglich, niemand kommt dir gleich. Sanftmütig führst du mich, sanftmütig führst du mich in deinem Licht. Ich darf bei dir sein. Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meinen Schwächen, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir. Ich will dir nah sein, ich werde dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Ich will dir nah sein. Ich will dir nah sein. Ich werde dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir. Der Herr segne euch, behüte euch und lasse sein Angesicht leuchten über euch. Und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes seid gesegnet. Amen. Und
Danke, Herr Jesus, für das Essen. Danke für alle, die es gemacht haben. Und danke für diese Möglichkeit, die wir hier haben. Amen.
Oh, the earth, come alive, lift your eyes to